Freud und Leid in der Gemeinde. Wenn die Bibel hineinsieht und gerade so die erste Gemeinde sich ansieht, hat man ja manchmal den Eindruck, so eine große Erfolgsstory, alles läuft super und gut und alles geht glatt. Aber es gab auch die anderen Zeiten und irgendwie, so viel nehme ich mal vorneweg, ist es offensichtlich so, wie wir das alle erleben, es geht nicht immer nur schön zu, es geht aber nicht immer nur schwer zu. Mal ein Rückblick, kurz zusammengefasst auf die ersten 5 Kapitel der Apostelgeschichte, war die Himmelfahrt. Jesus geht und sendet seine Jünger an seiner Stelle aus. Jetzt seid ihr dran. Wartet auf den Heiligen Geist, der kommt an Pfingsten und plötzlich kann Petrus ganz gewaltig predigen und es kommen ganz viele zum Glauben. Die Gemeinde entsteht und wächst und das heißt, sie findet Beachtung im Volk. Aber auch da stellen wir fest, Betrüger tauchen auf und nehmen ein bitteres Ende, die Geschichte von Ananias und Sapphira zum Beispiel. Allmählich kommt auch Gegenwind auf. Die ersten landen im Gefängnis, aber Schweigen ist nicht drin. Petrus und Silas sagen das, als man ihnen den Mund verbieten will. Wir können nicht schweigen, nicht aufhören, von Jesus zu reden. Diese 5 Predigten dazu könnt ihr im Netz auch nochmal nachlesen, wenn ihr sie sehen wollt. Heute sehen wir uns an, wie es weiterging. Ein paar Vorbemerkungen dazu. Wenn wir auf die erste Gemeinde sehen, fällt immer wieder auch eine Parallele zum Alten Testament auf. Und so auf der einen Seite ist das Leben mit Jesus in der Beziehung zu Gott überwältigend. Auf der anderen Seite ist es aber kein Selbstläufer. Und das Leben der Nachfolge ist buchstäblich wunderbar, aber auch kein Leben auf der anderen Seite auf der Überholspur. Und Gemeindeleben ist immer Vorhof. Manchmal vom Himmel, manchmal kann es auch was wie vor der Hölle sein. Ich kenne Menschen, die so gemeindesatt geworden sind, so enttäuscht und verletzt, dass sie nicht mehr die Gemeinde wollen. Schlimm. Schließlich wollen wir feiern, wie eben, dass Jesus da ist und dass wir einmal bei ihm sein werden. Nach über 35 Jahren jetzt im Pastorendienst weiß ich, Freud und Leid gehören offensichtlich immer zum Gemeindeleben zusammen. Gott sei Dank nicht immer so extrem, wie wir es gleich sehen werden, wenn wir uns in der ersten Gemeinde das Leben jetzt mal ansehen und wie es mit Stephanus weiterging, darum geht es gleich. Ich möchte es mit euch etappenweise angehen und danke schon mal Ruth, dass sie zwischendurch die Bibeltexte liest. Liest du den ersten Mal?
Vom Platz aus?
Ist das laut genug? Sonst?
Ja, kann ich. Ja, kein Problem. Okay, Apostelgeschichte 6. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Paramenas und Nikolaus. Ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten ist. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge.
Dankeschön. Freud und Leid gehören dazu. Erster Gedanke, ohne Schwierigkeiten geht es nicht. Hier sind es interne Geschichten. Die Gemeinde erlebt Wachstumsschmerzen. Kann man sagen. Ja, gigantisch das Wachstum. Und sie hatten noch keine Erfahrung mit so vielen Menschen. Und man merkt, die Leitung kämpft, tut ihr Bestes, aber ihre bisherige Struktur lässt nicht mehr zu. Sie erleben zwar, Gott gibt reichlich Segen, aber was haben wir davon? Es wird gemotzt, was das Zeug hält. Gefühlt meint jeder plötzlich, irgendwie übersehen und benachteiligt zu werden. Manche sind es auch, und wenn der Magen so richtig knurrt und andere vermeintlich mehr zu essen bekommen, dann kann man das nachvollziehen, dass der Haussegen schief hängt. Oder Gemeindesegen in dem Fall. Zwei interne Schwierigkeiten tauchen hier aufgrund des großen Erfolges und dämpfen plötzlich extrem die Freude der wachsenden Gemeinde. Das sind hier überforderte Leiter und ungerecht behandelte Gemeindeglieder. Dabei wollen alle nur ihr Bestes. Und alle tun auch ihr Bestes. Keine böse Absicht steckt dahinter, aber es knirscht mitten in der Welle des Erfolges. Ich erlebte einmal einen Gemeindegründer mit einem Herzblut für seine eigentlich kleine Gemeinde, die sich bei ihm in einem umgebauten Wohnzimmer traf. Und selbst im Rollstuhl kümmerte er sich noch um jeden Einzelnen. Sein Herz brannte für Jesus und die Menschen, aber neben ihm hatte keiner Platz. Und als er starb, kam ein Loch, das nicht mehr gefüllt werden konnte. Einige verließen dann die Gemeinde trifft sich noch, wie es gerade läuft, weiß ich nicht mehr, aber etliche sind woanders hingegangen. Ich erlebte einen begabten Menschen, der zwei christliche Werke aufgebaut hat. Er schaffte bis zum Umfallen, er machte nur dann Pause, wenn die Bayern und die Nationalmannschaft spielten, sonst war er immer an der Arbeit. Ohne ihn ging nichts. Nicht einmal die Bestellung von Klopapier konnte ein anderer tun. Das musste er persönlich machen. Ich habe beide persönlich erlebt und mit ihnen zu tun gehabt. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich merke auch, wie schwer es sein kann, andere an etwas zu beteiligen, was man aufgebaut hat, wo ganz viel Herzblut dranhängt. Und wenn dann sich was ändern soll. Aber wenn man das nicht schafft, dann reißt man am Ende mit dem Hintern ein, was man mit den Händen aufgebaut hat. Und das Schlimmste daran ist, man kann das verwechseln. Verwechseln mit der Wirkung vom Heiligen Geist und seinen eigenen Möglichkeiten. Die Leiter der ersten Gemeinden machten es uns vor, wie es besser geht und wie es richtig ist. Sie beschweren sich nicht über die Motzer und maßregeln sie auch nicht wegen ihres unchristlichen Verhaltens. So was tut man doch nicht, was erlaubt ihr euch? Man kann doch nicht einfach motzen und rebellieren. Sie hören hin, sie nehmen die Schwierigkeiten wahr und suchen eine Lösung. Ihr Fazit, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Warum möchte ich da nur sagen, das ist doch eine großartige, eine befreiende Aussage. Es ist wunderbar, wenn ein Mensch zu der ehrlichen Erkenntnis kommt und dann offen zugibt, ich brauche Hilfe. In dem Fall, wir brauchen Hilfe. Und noch vorbildhafter, würde ich sagen, ist die Motivation dahinter. Sie sagen nämlich, unsere Berufung ist es, zu predigen und zu beten. Und wenn wir jetzt mehr oder anderes tun wollen oder sollen, dann schaffen wir nichts mehr richtig. Die Leiter haben offensichtlich um ihre Gabe und Berufung gewusst. Und sie wussten, dass Jesus der Herr der Gemeinde ist und nicht sie. Und darum ist es zuerst Jesu Job, dass seine Gemeinde die Menschen hat, die sie braucht, um wachsen und existieren zu können. Jesus ist der, der seine Gemeinde baut. Dass die Glieder ihre Berufung erkennen, dann leben, ist ein anderes Thema, gehört aber heute jetzt nicht hier hinein, aber ist die andere Seite derselben Medaille. Viele Gemeinden scheitern an der Vorstellung, dass sie auch als kleine Gemeinden das Programm von großen Gemeinden abdecken können oder müssen. Und dann ist es dieselbe Folge. Nichts kann mehr richtig gut getan werden, weil einfach die Kraft und die Zeit dafür nicht da ist. Und irgendwann erlebt sich jeder als überfordert. Ich habe bis jetzt selten eine Gemeinde erlebt, die ehrlich sagen konnte, das wird uns zu viel, das schaffen wir nicht, wir müssen etwas sein lassen. Es ist schwierig, etwas sein zu lassen, weil man sagt, es wäre doch gut, wenn man es tut. In der Gemeindeberatung war ich zweimal sogar in einer Gemeinde, einer kleinen Gemeinde, die das zwar erkannt hatte und dann sagte, wir wollen unser Programm abspecken. Und sie hatten richtig gute Ideen, sinnvolle Ideen, aber das Herzblut hing dran. Das kann man doch nicht, das kann man nicht. Am Schluss war so ein bisschen, was noch rausgekommen ist bei. Und ein Jahr später hinkam, hatten sie das bisschen durch was anderes an neuen Ideen ersetzt. Es ist so schwer, obwohl die Puste ausgeht. Aber was ist unser Auftrag? Dass uns die Puste ausgeht? Die Leiter der ersten Gemeinde, ich glaube, das dürfen wir auch nicht übersehen an dieser Stelle, sie kamen aus der direkten Schulung von Jesus, waren die Jünger, die Apostel. Sie hatten von Jesus live gelernt, wie das geht. Und sie machen uns vor, man kann Aufgaben loslassen und abgeben. Aber, das gehört auch dazu, sie gaben sie nicht einfach so ab, egal wer das jetzt tun würde. Auch das ist oft, das habe ich immer wieder erlebt, in Gemeinden der Fall, da ist ein Bedarf, der Nächste, der kommt, das ist dein Job jetzt. Ob es einem liegt oder nicht. In einer Gemeinde war das der Fall, dann haben sie einen Verantwortlichen für die Küche gebraucht. Der Nächste, der herkam, hat diesen Job bekommen, das war ein Chaos und später haben sie festgestellt, er war leider so ein bisschen Messi-Art und entsprechend sah dann die Küche aus. Das war nicht seine Gabe, würde ich sagen. Das andere ist ein anderes Thema, da kann man helfen, aber es war nicht seine Gabe. Man kann nicht jeden nehmen und sagen, das ist jetzt dein Job. Gott hat uns Gaben und Begabung gegeben. Gemeinde ist Gottes heilige Familie. Und dann ist das erste Wichtige, wer da mitmacht, der muss auch dazugehören. Den muss man abspüren, an seinem Lebensstil ablesen, dass ihm die Nachfolge von Jesus so wichtig ist, dass nichts neben Jesus Platz hat. Dass nichts neben Jesus Platz hat. Und ich glaube, das ist manchmal richtig schwierig. Ich erlebe es manchmal richtig schwierig. Wenn jemand eine andere Idee hat, die gut ist, aber nicht von mir kommt. Das kann schwierig sein. Was möchte Jesus? Aber genau solche Leute suchten jetzt diese Leiter der Gemeinde und sie setzten sie als Diakone ein. Menschen, die von Gott begabt, von Gott bevollmächtigt waren. Dass sie damit so einen Volltreffer landen würden, konnten sie nicht ahnen, denn diese Diakone waren jetzt nicht nur einfache Hilfsarbeiter, nein, die wurden zu vollmächtigen Evangelisten, von denen einige dasselbe taten wie die Apostel. Wir lesen später von Philippus, der hier für die Armenspeisung eingestellt war und dann ein ganz erfolgreicher Evangelist war, wo die Menschen in einer okkulten Gegend serienweise zum Glauben kamen. Und den Gott aus dieser erfolgreichen Evangelisation dann auf eine öde Straße schickt, wo ihm so einer an einem Karren vorbeikommt, ein bisschen besseres Fahrzeug gewesen sein. Es war immerhin der Schatzmeister von Äthiopien, dem er dann kurz die Bibel erklärt, ihn tauft und bis die äthiopische Kirche wird auf diese Begegnung zurückgeführt. Einer dieser Armenspeiser, dieser Diakone, ein Evangelist, den Gott weiter gebraucht hat. Oder wir lesen von Stephanus, der uns gleich noch mehr begleiten wird. Dieser Armenspeiser, ich sage es in Anführungsstrichen, war ein so begabter Rhetoriker, dass, wenn er redete, keiner ihm das Wasser reichen konnte. Und Gott ließ ihn in seinem Job buchstäblich Wunder tun, wie sie kein anderer tun konnte, wie Gott ihm diese Gabe oder dieses Geschenk dafür gegeben hat. Und ich frage mich, was wäre wohl aus dieser Gemeinde geworden, wenn diese internen Schwierigkeiten nicht aufgetaucht wären oder wenn sie sie einfach übergangen hätten? Sie wäre nie größer geworden, als es ihre Leiter hätten leisten können. Und sie hätten nicht alle diese Wunder, diese Ausstrahlung gehabt, weil Menschen ihre Gabe einbringen konnten, die Gott ihnen gegeben hat. Wir wünschen uns oft ein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme. Dass immer alles glatt läuft. Ja, danach sehen wir uns. Und wisst ihr, im Himmel werden wir es auch haben, für immer und ewig. In dieser Welt klappt das leider nicht. Und auch nicht, wenn es ums Gemeindeleben geht. Einmal sagte jemand mir, wenn uns immer alles gelingen würde, wir nie Probleme hätten, wir könnten unser Glück ja gar nicht mehr schätzen, wenn was gut läuft. Hat er recht gehabt. Ist viel Wahres dran, aber trotzdem, es muss trotzdem so kommen, oder muss es trotzdem so kommen, wie es die erste Gemeinde nun erlebte. Nach all diesen Erfolgen, dieser herrlichen Lösung, wo Menschen so zu Volltreffern werden und die Gemeinde weiter wächst und Ausstrahlung hat. Denn kaum hatten sie diese internen Schwierigkeiten gelöst, kam es zu externen. Böse Zungen könnte man nun sagen, könnten sagen, hätte man lieber die nicht als Diakone eingestellt. Hätte man den Stephanus lieber nicht in diese Rolle gepasst, dann wäre so vieles nicht passiert. Aber wer so denkt, hat schon wieder aus dem Blick verloren, dass Jesus der Herr seiner Gemeinde ist, der seine Gemeinde zusammenstellt. Und wenn Jesus sagte, dass es uns und seiner Gemeinde nicht besser ergehen wird, als es ihm ergangen ist, dann muss uns allen klar sein, Freud und Leid gehören einfach immer in der Nachfolge zusammen. Und so wie die Gemeinde sich jetzt erst einmal über den Dienst von Stephanus freuen konnte, so führte dieser Stephanus sie nur mit Vollgas in die nächsten Schwierigkeiten.
Aber es regte sich auch Widerstand. Widerstand gegen ihn, und zwar in der sogenannten Synagoge der Freigelassenen, zu der Juden aus der Gegend von Cyrene, aus Alexandria und aus den Provinzen Zilizien und Asien gehörten. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerlich Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnung ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. Alle, die im Ratssaal saßen, richteten ihren Blick nun auf Stephanus, gespannt, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels.
Dankeschön. Das zweite Gedanke, ohne Schwierigkeiten geht es nicht, externe Schwierigkeiten. Seit meiner Jugend begleitet mich der Satz, von dem ich nicht mehr weiß, ob ich ihn aus der Schule oder irgendwo aus dem Jugendbereich her habe. Und ich habe festgestellt, da ist unglaublich viel Wahres dran. Nichts ist schwerer zu ertragen als die Wahrheit. Nichts ist manchmal schwerer zu ertragen als die Wahrheit. Von meinem persönlichen Empfinden kann ich das immer wieder bestätigen, wo es um mich geht, aber auch hin bis zu allen gesellschaftlichen oder religiösen Themen. Denn die Wahrheit kann sehr wehtun. Nicht jeder hält sie aus. Ein Gedanke, der mir dabei kam, den ich nicht weiter ausführen möchte, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ein spannendes Thema, ich lasse mal offen. In unserem Bibeltext ist es Stephanus, der die Wahrheit sagt. Offensichtlich war sein diakonischer Dienst ausgesprochen evangelistisch geprägt. Und dazu kamen die Wunder, die Gott ihm schenkte, die Jesus ihn tun ließ. Da kann man sich leicht vorstellen, wie seine Zeitgenossen mit offenem Mund dastanden. Fasziniert, überwältigt, neugierig, aber auch neidisch. Und die Wahrheit ins Mark getroffen hat, weil sie überführt waren, tun jetzt das, was sie auch bei Jesus schon taten, was sie vor kurzem erst bei Petrus und Silas versuchten. Man versucht, die Wahrheit mundtot zu machen. Mit menschlicher Weisheit gelingt es nicht, lesen wir. Stephanus kann einfach jedem Wort etwas erwidern. Rhetorisch ist da nichts zu machen. Mit Gefängnis versuchen sie es bei Stephanus auch nicht mehr. Vielleicht, weil sie merkten, bei Petrus und Silas war ein Schuss in den Ofen, die waren ja doch plötzlich wieder frei. Dieses Mal aber tauchen völlig fremde Leute auf. Sie kommen aus seltsamen, scheinbar frommen Gruppierungen, die je nach Übersetzung Synagoge der Libertin, Kyrener und Alexandriner oder Synagoge der Freigelassenen, so haben wir es in der Übersetzung gehabt, bezeichnet werden. Ausleger gehen davon aus, dass diese Synagoge der Freigelassenen jüdische Sklaven sein könnten und sich damit um diese 5 Synagogen insgesamt handelt. Genau weiß man es nicht mehr. Auffallend ist, diese externen Schwierigkeiten kommen aus frommem Umfeld. Die Frommen blasen zum Angriff auf Stephanus und die Gemeinde. Hätte er doch mal lieber den Mund gehalten. Könnte man denken. Auch bei Stephanus stellen wir fest, wie bei Petrus und Silas, wir können nicht schweigen, von Jesus zu reden. Wo immer eine Gemeinde nicht mehr von Jesus redet, nicht mehr zum Leben mit ihm einlädt, da kann sie viel Zustimmung finden und auch ein ruhiges Leben ohne Schwierigkeiten führen. Aber wo immer es um die Wahrheit, wo es um Jesus geht, kann ein Nachfolger nicht schweigen. Und da kann und darf auch Gemeinde nicht schweigen, und dann wird es immer mal wieder unruhig werden. Denn ohne Schwierigkeiten geht es nicht. Bei einem Christsein oder einem Gemeindeleben ohne Schwierigkeiten, wo immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, da fehlt was. Meistens Christus. Die Schwierigkeiten, in die Gemeinde kam, waren nicht so von ohne. Rufmord durch verkappte Gläubige. Unterstellung von Volksverhetzung und Gotteslästerung. Anzeige und ab vors Gericht. Heute würde wohl auch noch eine Hausdurchsuchung dazugehören, also das volle Programm. Wir lesen das so einfach von dieser ersten Gemeinde. Wir nehmen es zur Kenntnis. Es war einmal. Weit, weit weg vor langer Zeit. Aber stell dir vor, es wäre hier und heute bei uns. Stell dir vor, die Presse würde schreiben, dass wir eine andere, aus ihrer Sicht volksverhetzende, weil biblische Sicht auf Regenbogenfahne, Ehe, Familie, Gender oder sonstige Themen haben. Weil in der Bibel etwas anderes steht und wir daran glauben. Und dann würde die Presse von Kirchen wie zum Beispiel Münster berichten, wo das ZDF jetzt einen queeren Gottesdienst ausgestrahlt hat. Dann würden die Kirchenoberhäupter zitiert, die es vielfach ganz anders sehen und lehren, als in der Bibel steht. Und schon wären wir die Bösen, die Schlimmen, die Lügner und alle würden auf uns zeigen. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr sehr lange dauern wird, bis das kommt. Wir wissen zwar, dass nicht mehr überall Jesus drin ist, wo sein Kreuz noch außen drauf ist, aber was ist, wenn es konkret wird, wenn es dich und mich betrifft, wenn es unsere Gemeinde betrifft? Bist du da noch dabei? Stephanus, unterstützt von seiner Gemeinde, weicht der Lüge nicht aus. Es war eine besonders brenzlige Situation, aber Stephanus bleibt seiner Berufung treu. Das Auffallende, er muss dabei nicht mal was Besonderes machen. Seine gute Rhetorik hat er von Gott bekommen. Und dies setzt er ein, nur um zu erzählen, wer Jesus ist, welche Bedeutung er für sein Volk hat, wie man ihn umbrachte und doch nicht das Leben nehmen konnte. Und er gibt nicht nach und bleibt dabei, Jesus ist der einzige Weg zum Vater und Gottes Wort gilt. Wenn ich so mit anderen rede, merke ich, dass viele Angst haben vor so einer Situation und in solch eine Situation zu kommen. Es scheint eine unlösbare Schwierigkeit zu sein, in solchen Bedrängnissen offen von Jesus zu reden. Stephanus tut es und erlebt wie viele andere bis heute, Lukas 12,12 kann man es nachlesen, der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und wenn wir die Berichte der Geschwister von Open Doors hören, die erleben das im Alltag. Sowohl den Druck wie auch die Führung Gottes. Und da macht gerade Stephanus uns Mut. Wir müssen nichts anderes tun, als die Gabe, die Gott uns gegeben hat, für ihn einsetzen. Alles andere tut er selbst durch seinen Geist. Ich überspringe jetzt die gewaltige Ansprache. Ihr könnt sie gerne nachlesen. Anfang von Kapitel 7, wie Stephanus predigt und die ganze Geschichte von Jesus quasi nacherzählt und ihnen die Wahrheit sagt, so ist das passiert und das gilt. Und wir gehen jetzt ins Ende ab Vers 53.
Ihr habt zwar das Gesetz erhalten, Engel haben es euch in Gottes Auftrag überbracht, aber befolgt habt ihr es nicht. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Ich sehe den Himmel offen stehen, rief er. Ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. Vor Empörung schrien die Ratsmitglieder laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf ihn und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen, die gegen ihn aufgetreten waren und daher mit der Steinigung zu beginnen hatten, zogen ihre Oberkleider aus und legten sie zur Aufbewahrung bei einem jungen Mann nieder, der Saulus hieß. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihm diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er.
Ohne Schwierigkeiten, ist mein dritter Punkt, wird Jesu Nähe so nicht erlebt. Die Wahrheit von Jesus ist unerträglich und sie kostet Stephanus hier das Leben. Mich beeindruckt und motiviert zugleich, was Jesus dabei tut, wie er in dieser Situation besonders nah und auch offensichtlich aktiv ist. Und ich halte es unglaublich wichtig, dass wir diese Sichtweise gerade für alle schwierigen Situationen vor Augen haben. Und wir dürfen sie auch nicht vergessen. Denn als Kinder Gottes haben wir einen Herrn, der uns in und durch solche Situationen bringt, egal wie sie ausgehen. Und als Kinder Gottes erleben wir gerade in solchen Lagen eine so intensive Gemeinschaft mit unserem Herrn, wie wir sie sonst nicht erleben und wie wir es uns wahrscheinlich jetzt auch so aus dem ruhigen Leben heraus nicht vorstellen können. Mit anderen Worten, verallgemeinert auf die großen und kleinen Schwierigkeiten, die wir als Kinder Gottes erleben werden, gilt, uns entgehen wertvolle, tiefgehende Gotteserfahrungen, wenn wir allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen wollen, die der Heilige Geist uns bringt. Nicht, die wir selber uns bringen. Da sind wir manchmal auch großartig drin, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Aber dort, wo wir aus Liebe zu Jesus, im Gehorsam ihm gegenüber, in Schwierigkeiten kommen und ihn nicht aus dem Weg gehen, werden wir merken, wie der Heilige Geist uns in uns wirkt und durch uns handelt. Auf drei solche besonderen Gotteserfahrungen möchte ich hier jetzt noch aufmerksam machen. Das ist zunächst das Strahlen des Stephanus trotz tobenden Unrechts. Ist das nicht verblüffend? Kein wutverzerrtes oder angstgeplagtes Gesicht ist bei Stephanus zu sehen, als er verleumdet, zu Unrecht angeklagt, sich verantworten muss. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Ich würde sagen, wenn ich das jetzt so mit meiner Kraft ausmachen tun würde, ich hätte lauter andere Gesichtsausdrücke wahrscheinlich und Gedanken. Bei Stephanus heißt es, sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Vers 15 im 6. Kapitel. Wer sich in Gott geborgen geführt weiß, erlebt mitten im Chaos eine unglaublich tiefe, unerklärliche Ruhe und Gelassenheit. Dabei meine ich beobachtet zu haben, je größer die Herausforderung, umso intensiver bis buchstäblich wunderbarer sind die Gotteserfahrungen, wie wir Gott darin erfahren. Ich stelle mir das ähnlich vor, wie ich es in ganz kleinem Maß, ich möchte es gar nicht so in die Waagschale werfen, aber für mich war das so eine Erfahrung, die mir Mut gemacht hat in der Corona-Zeit. Ich spürte die Verantwortung für die Gemeinde und den Umgang mit Menschen in der Gemeinde, Abstand oder Nähe, Gesetz oder was würde Jesus tun. Und ich habe es damals erlebt, wie Jesus mir eine andere Sicht schenkte. Ich spürte keine Angst. Innerlich eine große, tiefe Gelassenheit, die ich bis dahin nie so stark erlebt hatte. Es war mir wie eine Riesenruhe mitten im Sturm, der um mich tobte. Ich lebte bei vielen Menschen, dass sie es ganz anders erlebten. Große Angst bis hin zur Panik. Vielleicht bekam ich als Pastor viel mehr mit von dem, wo Menschen Angst hatten, dass vielleicht nicht überall diese Angst so groß war, aber das beeindruckte mich. Die ganzen Gespräche drehten sich nur noch um Angst. Und ich merkte, ich habe sie nicht. Jesus hat sie weggenommen. Nochmal, ich möchte damit nicht sagen, dass es dasselbe Kaliber ist wie hier bei Stephanus. Aber es ist etwas, wo ich persönlich Mut draus geschöpft habe, wenn solche Situationen kommen sollten. Ich habe erlebt, dass es einen unbeschreiblich tiefen Frieden, eine nicht erklärbare Gelassenheit geben kann, die Gott einem ins Herz schenkt. Seither denke ich, wenn Jesus das schon bei einer solch kleinen Herausforderung schenken kann, wie stark werden wir es erst erleben, wenn wir vielleicht wie Stephanus, oder muss auch nicht ganz so schlimm sein, vor Richter gezerrt werden, wenn man wegen Volksverhetzung vielleicht angeklagt würde, weil es um ihn geht. Nicht, wenn es um uns geht, weil es um ihn geht. Meine Erfahrung von damals ist vorbei und seit diese Herausforderung, diese Schwierigkeit vorbei ist, ist zumindest diese Gewissheit geblieben. Die Nähe zu Jesus, dieses Getragensein werden wir erleben, weil der Geist Gottes es in uns wirkt, weil es Jesus versprochen hat, und weil es bei allen anderen sehen und erleben können. Ich glaube, dass viele von euch schon ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht verbindet ihr das nicht auf den ersten Blick danach oder damit. Da, wenn du in schweren Krankheitszeiten warst, wo du nicht wusstest, wie es ausgehen wird, ich höre dann ganz oft den Satz, ich erlebte mich getragen. Oder wenn ein lieber Mensch, Ehepartner, Verwandter gestorben ist, erlebe mich getragen. Das sind Sätze, die genau diese Erfahrung auch widerspiegeln. Auf einem anderen Level vielleicht. Aber das ist eine Wirkung, die Gottes Geist uns schenkt. Denn das dürfen wir nie vergessen, als Kinder Gottes sind wir immer seine geliebten Kinder. Immer. Und diese Liebe wird uns dann umso intensiver spürbar, je weniger gut es uns gehen kann, je schwieriger es wird. Bei Stephanus wurde diese Nähe zu Jesus hier sogar äußerlich sichtbar, dem eben nichts von Angst und Sorge in seinem Gesicht zu sehen war, sondern sein Gesicht eine unglaubliche Ausstrahlung hatte. Einen weiteren Hinweis auf diese besondere Nähe zu Jesus in dieser Situation zeigt uns aber auch sein übermenschliches Handeln. Die Fürbitte von Stephanus trotz todbringender Feindschaft. Die letzten Worte in seinem Leben lauteten: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Wie schwer fällt es mir persönlich, bei harmlosem Unrecht zu schweigen. Wie mühsam ist es, still zu bleiben, wenn gelogen wird. Und dann merkt man, die Wahrheit kommt nicht durch. Und ich kann manchmal ganz schnell dazu neigen, buchstäblich aus der Haut zu fahren. Wer hätte Stephanus ankreiden wollen, wenn er gebetet hätte: Gott, zeige deine Gerechtigkeit und gib ihnen den Lohn für ihre Taten. Und wenn die Psalmen aufschlagen, dann finden wir Gebete, wo Menschen das auch ganz ehrlich vor Gott ausgesprochen haben. Das Unrecht, das sie nicht ausgehalten haben. Bis dahin, die sagen: Gott, mach du eine Lösung. Und wenn du diesen Menschen beseitigen musst. Sie tun es nie selber. Aber ich hätte keine Probleme, wenn Stephanus das hier auch gebetet hätte. Dieses Unrecht, da wird man zu Tode gesteinigt. Man hat nichts gemacht. Wer aber da mit dem letzten Atemzug noch für seine Mörder laut betet, das kann man nur aus Jesus heraus tun. Das ist die Wirkung dieses Geistes, die Gott uns versprochen hat. Das ist menschlich unbegreiflich. Das ist göttlich. Es ist Gottes Werk in uns. Vielleicht war es aus dieser Perspektive sogar ein Höhepunkt in seinem irdischen Leben, diese Nähe zu Gott so zu erleben, bevor er sie danach vollkommen und ewig erlebte. Denn mit seinem Tod, mit seinem letzten Atemzug, war eine Ewigkeit bei Jesus. Eigentlich fällt es mir schwer, dieses Erleben von Stephanus nur als Schwierigkeit zu sehen. Für mich ein anderes Kaliber. Ich persönlich fühle mich auch weit weg von den ersten verfolgten Christen, von denen ich in einem Podcast von Roland Werner mal hörte, wie sie teilweise stolz darauf waren, wenn einer von ihnen für Jesus sterben konnte. War so eine Stimmung, das haben wir damals, diese ersten Christenheit. Ehrlich, als so einen Helden sehe ich mich nicht. Aber ich nehme es auch für mich in Anspruch, was ich anderen sage, wenn sie die Sorge haben, wie in solchen Momenten, wie hier bei Stephanus, oder wie wir es von bei Open Doors hörten, dennoch Jesus treu sein können. Tatsache ist nämlich, Jesus wird es in dir und mir schaffen. Er hat es versprochen. Und die Bibel zeigt uns, wie er es auch tut. Und ebenso hat Jesus ja auch versprochen, dass keiner von uns mehr tragen muss, als er tragen kann. Und Jesus macht uns auch keine Angst. Wo wir Angst haben, steht der Verführer auf der Matte. Nein, Jesus macht uns Mut. Er hat versprochen, ich tue es. Und darum halte ich nochmal fest, Jesu Nähe ist besonders dann zu erleben, wo alles andere zusammenbricht. Eine dritte besondere Nähe, die Stephanus jetzt nicht persönlich erlebte, aber für ein anderer, ohne es bereits zu merken, möchte ich auch noch erwähnen. Denn die Frucht von Stephanus war Saulus. Weil Stephanus nicht geschwiegen hat, und wir lesen, Saulus gefiel es sogar, was da abging, der fand es richtig gut, und gerade das ließ ihn sogar zunächst oder motivierte ihn zunächst dazu, jetzt erst einmal so richtig loszulegen, um möglichst viele Christen zu vernichten. Eine Frucht von dieser Steinigung des Saulus. Man könnte zuerst sagen, wie bitter, wenn man da als Zuschauer dabei steht, wie bitter. Da wird unser Stephanus zu Tode gesteinigt. Und da freut sich einer und sagt, jetzt lege ich richtig los, das muss so weitergehen. Bis dahin könnte man eigentlich wieder sagen, das Opfer von Stephanus war doch umsonst. Und die Anfechtung würde sagen, hätte er mal lieber den Mund gehalten, es hat doch keinem was gebracht. Die ganze Gemeinde muss jetzt drunter leiden. Denn wegen dieses Auftritts kam es zur ersten großen Christenverfolgung und viele mussten aus Jerusalem fliehen. Übrigens begann damit die Evangelisation. War der erste Schritt, dass die Jünger gehorsam waren, das Evangelium nicht nur in Jerusalem weitersagten. Klammer zu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass damals, dass der eine oder andere vielleicht auch so gedacht und sogar gesagt hat. Und das kann und wird immer wieder vorkommen, denn immer wieder trifft menschliche Sicht Gottes Sicht und wir verstehen Gottes Sicht manchmal nicht. Und menschliche Weisheit kann so verletzend sein, aber Gottes Weisheit heilt und rettet. Ob Saulus ohne Stephanus auch zum Paulus geworden wäre? Wir wissen es nicht. Aber sicher dürfen wir sein, dass dieses Erleben ein Meilenstein im Leben von Paulus war. Denn wenn er sich selbst später als den größten Sünder bezeichnet, kann man seinen Brief nachlesen, dann wird er auch die von ihm verfolgten Christen vor Augen gehabt haben, wo er zum Mörder wurde. Und jetzt war er der, der das Wort Gottes verkündigte. Es gibt noch einen weiteren Zusammenhang zwischen dem Sterben des Stephanus und der Verwandlung des Saulus, die ich auch wichtig finde, nachzulesen, Johannes 12, 24. Da wird Jesus zitiert: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, bringt es viel Frucht. Das passt auch hierzu, zu dem Sterben von Stephanus und dem Evangelisten Paulus, von dem wir so viele Briefe im Neuen Testament haben. Okay, Count sang mal in einem Lied: Es geht nichts verloren, wo sich Liebe so verschenkt. Stephanus starb, aber er war in diesem Moment in der Ewigkeit bei Jesus. Er hatte es gut. Er war jetzt unter den Träumenden. Für die Gemeinde war das schmerzhaft, sicher auch für seine Angehörigen. Aber letztlich war es ein Teil auf dem heilbringenden Weg für Paulus. Und nochmal, ohne dass Paulus zum Glauben gekommen wäre, hätten wir im Neuen Testament ein ganz dünnes Heftchen. Die Evangelien, vielleicht die Offenbarung. Gut, Jakobus hat auch noch was geschrieben. Der größte Teil ist von Paulus. An diesem krassen Beispiel, und es gibt glücklicherweise viele, viele auch weniger dramatische, sehen wir, dass in der persönlichen Nachfolge wie im Gemeindeleben immer Freud und Leid zusammengehören. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das eine möchte ich mir selber mal wieder sagen und euch gerne weitergeben. Je größer das Leid, umso größer ist oft auch die Freude und das Erleben von Jesus. Man kann also sagen, wer konsequent Jesus treu bleibt, Leiden bewusst in Kauf nimmt, wird dafür auch eine Freude erfahren, die es anders nicht gibt. Amen.